Omar. You.
Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Heute mit Dave. Hallo.
Hallo, mit Johannes.
Hallo. Episode 2 in der The Wire Spezialreihe.
Nennen wir es jetzt immer noch so?
Ich nenne es immer noch so.
Das ist schön, dass wir die Folgen jetzt vorher aufnehmen und dann erst rausschmeißen.
Ja, genau. Keiner weiß. Das finde ich gut. Finde ich gut. Nee, vielleicht seht ihr das dann und dann steht da dort irgendwie. The Wire Fantastic Extravaganza 1024.
Vielleicht wird es ja irgendwann mal noch Special. Gut.
Vielleicht wird's ja noch, vielleicht geben wir nochmal Gas. Wir sind wieder hier, um die zweite Episode zu unserem The Wire Companion, also die zweite The Wire Companion Folge aufzunehmen. Ich habe tatsächlich den Rest der ersten Staffel geschaut und dann wieder wie immer der Spoiler-Hinweis. Wir sprechen heute quasi über alles, was in der ersten Staffel passiert ist.
Ja.
Falls ihr aus irgendwelchen Gründen jetzt das zum ersten Mal hört und euch wundert, gibt es noch mehr? Ja, wir haben tatsächlich davor eine Folge aufgenommen, die heißt, da ging es um die erste Episode bis zur siebten, also The Wire Season 1, Folge 1 bis 7. Da haben wir so ein bisschen über das Grundsetting gesprochen und
Charaktere eingeführt,
die ja ziemlich viele waren und so, was da so passiert. Und jetzt ist quasi die Staffel zu Ende und jetzt können wir so ein bisschen zurückblicken auf die erste Staffel. Du bist ja großer The Wire-Fan, deswegen machen wir das ja. Wie fandst du das jetzt beim vierten Mal durchschauen, so die erste Staffel?
Immer noch gut. Immer noch gut, was soll ich sagen?
Immer noch gut ist, klingt eigentlich so fast, als sie müsste eigentlich irgendwann mal schlecht werden, aber sie wird's nicht.
Wird sie nicht. Und auch jetzt hatte ich wieder halt, es gibt halt so ein paar Szenen, von denen ich jetzt schon weiß, wie sich außerhalb der ersten Staffel diese Story weiterentwickelt.
Ja.
Oder auch innerhalb der Staffel gab es auch eine Szene, kann ich eigentlich direkt mal sagen, spoilern ja eh.
Schieß los.
Als Bubbles Grex anruft und sagt, hey, ich bin clean, ich bräuchte irgendwie ein bisschen Kohle, um klarzukommen erstmal. Ein Bett kaufen und so.
Mhm.
Und dann wird sie am gleichen Abend halt irgendwie erschossen und Bubbles sitzt halt da und versucht sich in diesem Verhörraum zu erhängen.
Mhm.
Und jedes Mal, wenn ich diese Szene zwischen Grex und Bubbles sehe, wie sie halt so, ja und cool, dass du das machst und so.
Okay, das habe ich.
Da denke ich mir jedes Mal so, boah, fuck.
Okay, das müssen wir jetzt nochmal ganz kurz, also vielleicht versuchen wir in die Kurzform pro Charakter nochmal ganz kurz zu machen, damit man irgendwie, also Bubbles ist dieser CI, dieser Drogenabhängige, der in diesem, wie hießen die Projects, abhängt und quasi für den Ermittlern so ein bisschen hilft, die Key-Charaktere in diesem Drogenhändlerring irgendwie zu identifizieren.
Ja.
Und Grex ist quasi sein Counterpart als Kommissar. Sie ist so ein bisschen die Drogenkommissarin. Und ich glaube direkt in der achten Folge, ne? Also direkt irgendwie, wir haben irgendwie über die siebte gesprochen und direkt in der achten Folge wird die.
Ich glaube, es war die neunte.
Dann war es die neunte, ja.
Auf jeden Fall direkt nach dem Staffel. Hälfte quasi.
Quasi.
Nicht wirklich, aber ja.
Genau, also sie verfolgen da, wie ist es denn genau? Sie haben den Besitzer von dieser
Disse, von dem Stripclub
irgendwie hochgenommen.
den Orlando.
Orlando, auch eine schöne Situation, dass er quasi so ein bisschen nebenher irgendwie auch ein bisschen Drogen dealen will.
Und dann direkt mal von den Cops hochgenommen wird, undercover.
Ja, ja, super, super großartig. Wie war das denn? Sie haben doch auch aufgehört gehabt, also sie haben so ein bisschen low gefahren, sie hatten ein Problem mit dem Supply oder so, ne? Oder sie haben ein bisschen weniger gemacht und er hat dann gedacht, er hat jetzt die Sternstunde erwischt und kann da jetzt ein bisschen nachschieben.
Nee, ich glaube, die Motivation ging gar nicht mal daraus, dass die anderen ein Problem hatten, dass die Bugs-Gang ein Problem hatte, sondern dass Orlando einfach der Meinung war, dass er seine Arbeit ja gut macht und ein bisschen mehr verdient. Mhm. Und statt halt, wie es in dem Büro noch die eine Szene mit Avon gibt, wie Avon halt sagt, statt zu fragen, wenn er Geld braucht, macht halt irgendwie Hinterrucks, irgendwie will er Koks kaufen und wird dann direkt mal von Undercover-Cops hochgenommen, weil er ein Idiot ist.
Mhm. Und es ist auch so ein Achtung, sehr obviously, also sehr ganz, ganz klare Metaphern werden ja auch gewählt. Also es gibt ja irgendwie in der ersten Hälfte die Situation, wo D'Angelo den beiden Wallace und
Brody
das Schachspiel erklärt.
Ja.
Und dann auch so ein bisschen dieses, es gibt irgendwie Bauern und Bauern sind halt die erste Front, aber die werden halt irgendwie, die haben nicht viel Möglichkeiten zu tun. Ja. Und dann war auch so die Gegenfrage, okay, können wir, aber die Bauern werden irgendwann dann mal König oder was? Und dann war so, nee, die Bauern werden nie König. So, König ist immer der König. Ja?
Ja.
Und da halt auch so irgendwie Orlando, der halt eigentlich nur einen Zweck für Barksdale hat, und zwar einfach der saubere, mit Clean Record Typ zu sein, der einfach Inhaber des Clubs ist. Und er will aber halt irgendwie so ein bisschen mehr haben und wird dann irgendwie hochgenommen. Und das passiert ja bei einem ganz anderen Bundesland, ganz anderen Bundesstaat, oder nicht?
Entweder anderes County oder anderer Staat, glaube ich, ja.
Weil es ja im Endeffekt andere Polizisten sind, die dann erst über ein paar Ecken quasi
auf
dann...
Auf jeden Fall andere, Achtung, Jurisdiction.
Ja, Dave mit seinen Fachbegriffen wieder.
Frag mich, was auf Deutsch heißt.
Keine Ahnung.
Jurisdiction.
Jurisdiction. Und das ist gruselig, dass man mal ganz kurz an Meta einschub. Das ist gruselig, dass man so, wenn man so Hollywood, Amerika, Fernseh gebildet ist, wie jetzt vielleicht wir beide oder die Leute, die zuhören, dass es mir persönlich dann immer schwerfällt, quasi, also ich gefühlt kenne ich mich mit dem Rechtssystem in Amerika besser aus als mit dem.
Das geht mir auch ständig mit mehreren Sachen so, die in Amerika abgehen. Ja, und daran hat auch The Wire viel Schuld.
Auf jeden Fall. Okay, und dieser Orlando wird hochgenommen und ist dann bereit, er snitcht nicht, ne? Also er sagt nicht, Avon macht das und das. Was ist er bereit mitzumachen?
Er fährt Gregs halt undercover zu einem Treffen mit einem von der Barksdale-Gang, Savino, und sagt, er will von ihm Koks kaufen, dass er weiter verscherbeln kann, dass er sich seine Bail Money, ich wusste gerade noch, was auf Deutsch heißt, egal, dass er sich das halt leisten kann, irgendwie. Genau, und dann nimmt er Gregs halt mit, also spannt sich quasi jetzt, nicht Informant, irgendwie undercover. Sowas dazwischen, ja.
Also sie ist undercover auf
jeden Fall? Sie ist undercover und er ist ja in dem Fall nicht wirklich Informant, sondern eher so, keine Ahnung, halt so ein Inn. Und die wollen
halt. Und der Typ, mit dem er das macht, inwiefern ist der verbandelt mit den anderen, mit der Barksdale-Crew? Eigentlich erstmal offensichtlich nicht, ne?
Der da einsteigt und die Musik lauter macht und so, der ist Teil der Crew, Savino. Der Name fällt, bevor man ihn sieht, öfter mal, aber der ist auf jeden Fall Teil von der Barksdale-Crew.
Okay. Und genau, da geht es darum, irgendwie einen Drogendeal zu machen. Und
dabei wollen sie es Savino dann eigentlich hochnehmen.
Genau. Und Spoilers, der Drogendeal geht hart schief.
Ja.
Und das ist so ein Punkt, wo wir vielleicht ganz kurz drüber sprechen können, weil ich habe mir, ist ganz witzig, ich habe mir meine Notizen aufgeschrieben, es müsste dann Folge 8 gewesen sein, dass ich, also Folge 9 müsste das passiert sein, aber in der Folge 8 habe ich mir, nach der Folge 8 habe ich mir runtergeschrieben, dass ich irgendwie nicht so gehuckt bin, weil ich finde, dass ich habe keine krasse emotionale Bindung zu den Charakteren. Das ist sehr authentisch, wie du es immer so schön sagst, aber tendenziell auch sehr emotionslos. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit den Schicksalen von denen irgendwie mitfühle.
Ja.
Das mag vielleicht Absicht sein, aber das war trotzdem der Effekt, der bei mir gekommen ist. Und der war für mich dann halt immer so ein bisschen so ein bisschen gelangweilt. Und die Szene, also natürlich, also ich hatte so ein bisschen im Urin, dass da jetzt was passiert, so. aber einfach die Szene, wo sie dann im Auto sitzen und dieser Savino irgendwie die Musik lauter macht und auch schon so ein bisschen, du merkst halt auch dann wieder, okay, die einfachen, billigen Spielchen, die Polizei spielen will, kommen da nicht weit.
Nee.
Also der weiß schon, was er tut irgendwie.
Ja.
Und dann wird so ein bisschen die Spielung ein bisschen angespannter und dann steigt er aus, ohne das Geld wohlgemerkt,
ja,
um die Drogen zu holen, und dann kommen eben zwei maskierte mit Hoodies bekleidete Jungs mit Knarren und erlegen Orlando,
ja,
und schießen auch auf Gregs.
Ja, der eine zumindest.
Der eine zumindest, genau. Und eben diese Szene, wo du im Endeffekt sie über, also du hörst die Mikes, du hörst irgendwie die anderen Polizisten, die da irgendwie um die Ecke unterwegs sind und es verfolgen wollen, und sie kann sich da nicht mehr orientieren, weil die Schilder verdreht waren.
Ja.
Und du merkst, alle sind so ein bisschen angespannt und nennen, okay, wir müssen jetzt loslegen, wir müssen jetzt irgendwie aufpassen. Und dann auch in dem Moment, wo dann die Schüsse gefallen sind, die ganzen, alle schreien ihre Polizeicodes in die Mikes, und die Zentrale versucht irgendwie zu steuern, und auf einmal fahren überall Polizeiautos los und der Hubschrauber fliegt los und diese Situation bricht so zu was Größerem los, was du in der Form in der ganzen Staffel noch nicht hattest. Also es waren halt immer so diese krassen Zugriffe gab es immer irgendwie noch nicht so ganz. Es gab irgendwie, das einmal haben sie irgendwie dieses Safe House irgendwie geradet, wo es darum ging, irgendwie Dope on the Table und so. Aber das war alles noch viel harmloser gefühlt und viel.
Weil auch nichts drin war im Stash House.
Ja, ja, genau. Weil auch jetzt erstmal kein Risiko bestand. Also du hast dieses Gefühl gehabt, dass da jetzt tatsächlich einer von den Charakteren, die man ja doch irgendwie dann gern gehabt hat, da irgendwie in Gefahr sein könnte tatsächlich. Oder andersrum gesehen, dass jetzt, wenn man es jetzt eher, man kann ja da so ein bisschen die Sympathie für die Polizei, aber auch die Sympathie für die Barksdale-Crew aufbauen, dass die jetzt da auch nicht groß in Gefahr waren. Also ich das Gefühl gehabt, dass wenn sie jetzt das raiden, um Gottes Willen, dann finden sie die Waffe. Also weißt du, was ich meine? Solche Sachen gab es da ja noch nicht wirklich. Und diese Szene war dann schon Level 2 auf jeden Fall. Also die hat mich dann schon eher wieder so, okay, alles klar, sie können es doch.
Ja.
Genau, und das.
Dass man darauf so lange wartet, hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass halt in der ersten Staffel die Serie natürlich offensichtlich noch dabei war, irgendwie so eine Stimme zu finden, eine eigene. Was dann jetzt in der Zukunft auch noch ein bisschen angezogen wird. Das, natürlich.
Ja, ja, ja. Also
wahrscheinlich. Jeder weiß so ein bisschen seine Aufgaben, jeder weiß, wie er schreiben muss.
Okay, dann, was ist dann weiter passiert? Gregs kommt ins Krankenhaus, es ist nicht ganz klar, ob sie überlebt oder nicht. Die Polizisten versammeln sich da alle, und auch eine schöne Szene, wo dann auch wieder hier so die Polizeiarbeit, ja, wo
ich weiß genau, welche Szene,
die Homicide-Jungs irgendwie dann so Stück für Stück.
Nee, dann meinen wir eine andere Szene, aber kommen wir gleich zu.
Du meinst die Szene, wo er den Tatort räumt?
Die war auch gut, ja, aber ich meine im Krankenhaus dann. Wo halt der Commissioner kommt, also wirklich der Polizeioberchef von Baltimore, den wir bisher noch gesehen hatten, dieser kleine weiße Mann. Und dann halt zu dem einen Homicide Sergeant, weil er, glaube ich, halt sagt, Lieutenant Daniels, ich fühle mit Ihnen und ich habe keine Ahnung, wer Sie sind.
Großartig.
Ja.
Und halt, da auch so ein bisschen, also keine Ahnung, es spielt ja schon so ein bisschen darauf an, dass er als Schwarzer da irgendwie nicht, also dass so die
das vielleicht auch nicht, ich glaube, das spielt darauf an, dass er halt als Schwarzer vielleicht nicht sofort in der Ranking Position irgendwie so erwartet wurde, obwohl der Deputy, also nicht der Deputy, der doch der Deputy Ops, also der Rawls, der ist ja nicht Rawls, Dings. Royce. Major Royce. Der ist ja auch Schwarzer. Aber halt eher so, dass er halt der Oberchef ist und trotzdem keine Ahnung hat, was zur Hölle eigentlich in seinem Department passiert.
Ja, ja. Dass eher so ein Termin ist, den man irgendwie abfackeln muss. Ne?
Richtig, also so, genau.
Polizist wird im Dienst angeschossen, ist ja schon so, da werden alle dann relativ schnell sehr nervös.
Ja.
Ne? Weil das auch wahrscheinlich auch innerhalb des der Polizistenriege dann auch schnell für Dummheiten zu Dummheiten führt. Ja?
Auch schöne Szene zwischen Rawls, also Homicide Major, halt McNultys Chef. Halt zwischen McNulty und Rawls die Szene, wo er eben halt sagt, das ist nicht deine Schuld, und ich hasse Gott verdammt nochmal deine Guts. Aber ich sag dir, das ist nicht deine Schuld.
Ja, und glaub mir, wenn es deine Schuld wäre, wäre ich der Erste, der es sagen würde. Ja. So, ja, ja, auf jeden Fall. Also da auch eben auch so. Also super, super intensive Szene, finde ich. Also hätte vielleicht meiner Meinung nach für mein Hollywood-eskes Gefühl, für mein Popcorn-Kino-Gefühl ruhig noch ein bisschen emotional sein können, aber war schon, war schon gut unterwegs. Und parallel dazu sind dann logischerweise die Barksdales alle ein bisschen nervös, weil damit haben sie irgendwie doch nicht gerechnet, ne? Dass dann, also als die sagten ja noch, dass Grex quasi einfach nur die Freundin von Orlando ist. Aber nee, war sie nicht, war ein Cop und das, damit haben sie irgendwie nicht so ganz gerechnet.
Haben sie nicht ganz gerechnet und halt, was man so halt nicht mitbekommt, was da gesagt wird, dass der geschossen hat, der Little Man, den man auch ein paar Mal halt an den Münztelefonen sieht und so, der große, dass der halt ein bisschen abscheißt über diese ganze Situation und dann haben sie ihn halt auch weggemacht, weil warum nicht?
Ist ja, genau, die Barksdale-Crew. Das bekommt man überhaupt nicht so wirklich mit.
Nee, also, es wird erst gesagt von Stringer halt, ja, müssen wir jetzt irgendwie mal gucken, was mit Little Man geht. Take das mal care. Und dann später halt, ja, was a problem. Das Zitat. Und das ist halt weg.
Ja, crazy. Genau, also genau, worauf wir vorhin anspielen wollten, diese Homicide-Szene, wo dann eben, wie heißt der schwarze Homicide?
Bank.
Mit seinem Kollegen da irgendwie die dann auch so Detective Work. Ja, also sie gehen den Pfad ab und finden irgendwie die Hoodies.
Und immer, wenn sie was finden, so, oh, so einfach völlige Satisfaction.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir springen, glaube ich, gerade ein bisschen, aber dann ist auf jeden Fall, kann ich mich erinnern, dass D'Angelo aus irgendwelchen Gründen ziemlich nervös wird, weil er denkt, dass er auch Ärger bekommt, ne? Weil er damit den Auftrag bekommt, mit Weeby, der einer der Schützen war, irgendwo hinzufahren.
Ach so, genau, er denkt halt die ganze Zeit, dass Weeby ihn halt um sie umbringen will, weil sie ins Auto steigen. Die Szene geht ja los mit Weeby, wie er halt im Auto sagt, ja, ich mach nur, was die mir sagen, und verhält sich dann immer komischer. Und dann zeigt er ihm halt sein Aquarium.
Ja, ein bisschen weird.
Fand ich super. Ja, dass Weeby halt einfach Fische hat. Der ist genauso der Typ, halt so krasser Gangster irgendwie. Yeah, yeah, yeah. Und dann kommst du da nach Hause und der hat halt einfach Fische. Beautiful man.
Super cool, ja. Okay, was sind dann die nächsten großen Steps? Aufmerksamkeit wird dann, also auf einmal wird es wieder ein bisschen hektischer im Polizeidepartement, man will irgendwie diesen Case jetzt irgendwie abschließen unbedingt, was irgendwie kurz vorher noch so ein bisschen, wir geben dem Zeit, und hier der, ich weiß nicht, ob es dann direkt danach passiert, aber der wie heißt der bei in der Pornshop-Department war?
Freeman,
der dann irgendwie...
Das ist immer noch völlig witzig für mich, dass du halt die Namen noch nicht so kennst, weil bei mir sind sie halt eingebrannt.
Ja, ja. Er recherchiert ja dann auch zusammen mit den beiden Rookie-Cops so ein bisschen krass den Geldflüssen hinterher und daraufhin entdecken sie so ein paar Geldflüsse in die Politik hier hinein.
Richtig.
Das habe ich da am Anfang auch nicht ganz verstanden, wo jetzt dieser Pfad hinführen soll, weil sie ihn eigentlich nicht so konkret verfolgen. Also es ist nicht so, dass es
richtig,
für sie
das
so...
Das war eine...
Wow, der Bürgermeister bekommt seinen Cut oder so, sondern es ist eher so unterschwellig, dass es passiert.
Es ist halt dieses Campaigning Money, also es sind halt so Spenden für Wahlgänge und sowas. Also nicht unbedingt direkt Korruption, weil wie der Senator Clay Davis halt später auch im Gespräch mit Daniels sagt, dass denen es egal ist, wo das Geld herkommt. Die nehmen das Geld, zählen die Votes und hauen wieder ab.
Richtig.
Wo wollte ich jetzt damit hin? Genau, das waren ja zwei quasi Angelegenheiten. Einmal haben sie einmal haben sie halt das Geld so halt gefunden, wo das hingeht, und dann angestoßen wurde das Ganze von dem Fahrer von dem Senator Davis, den sie da halt bei den Towers hochgenommen hatten, der da einen Sack voll Geld mit hatte.
Das ist auch so ein krasser Zufall eigentlich. Also auch schon wieder, fast wieder zu unrealistischer Zufall, dass quasi der Fahrer von einem Senator dann auch irgendwie der Geldfahrer ist von Barksdale. Das ist ein bisschen, gibt's da, wurde das aufgeklärt?
Ja, ich würde nicht sagen, dass er der Geldfahrer von Barksdale ist, aber dass halt Davis halt auch Geld von ihm bekommt.
Genau, genau. Aber wie die beiden zusammenspielen, das wird nicht ganz klar, oder?
Nicht in der ersten Staffel.
Nicht in der ersten Staffel, okay. Das habe ich schon befürchtet, dass es noch kommt. Genau, jetzt muss ich noch wieder, du helf mir, was ist dann?
Genau, es kommt halt immer noch Druck von Royce, der irgendwie zu Daniels ständig sagt, jetzt gib mir doch irgendwie irgendwelche Anklagedinger oder brech ein paar Türen runter. Gottverdammt, macht, dass es aufhört. Mhm. Und es gipfelt dann halt darin, dass er aufgrund von der Greg-Situation dann halt wirklich alles hochnehmen, den Main-Stash. Mhm. Und dann ist das Dope on the Table quasi.
Genau.
Und mein Geld und so. Oder auch.
Es gibt ja noch zwei Leute, die noch switchen. Also grundsätzlich. Es gibt noch diese Stripperin, die beschließt, auszusagen. Und alles und da irgendwie auch versucht, als irgendwie das abzuhören mit ihrem Mike und so. Mhm. Und,
wobei das ja nach dem dicken Raid passiert. Das passiert nach dem dicken Raid. Die machen erst den dicken Raid und dann, ich glaube, in der Folge danach, so gegen Ende, nehmen sie halt Avon hoch in seinem.
Ah ja, stimmt. Das erste war so ein symbolisches, ne? Wo sie auch wirklich jeden kleinen Dealer hochnehmen. Alles, was sie irgendwie finden, nehmen sie irgendwie hoch. Genau.
Richtig. Und dann auch die schöne Szene, wo dann Carver und Herc sich halt so jetzt wirklich mal Geld einstecken, wo sie doch in der Folge davor oder zwei Folgen davor halt diesen kleinen Fuck-up hatten.
Wo sie das Geld verloren
haben. Wo sie halt einfach mal $10,000 verloren haben.
Stimmt. Das war auch, das war auch so wieder so ein schönes, also ich fand ich auch.
I wouldn't steal and not tell you.
Ja, ja, genau, aber fand ich auch eine nette Sache, weil sie ja wirklich darüber reden, aber es dann tatsächlich nicht tun. Mhm. Ja, und dann einfach dieser Druck aufbaut, dass es gibt irgendwie auf Tonband irgendwie die Aussage, wie viel Geld es ist.
Richtig, es gibt, ist genau das passiert, was Carver gesagt hat.
Genau, und es fehlt, aber sie geben nicht genug ab und stellen dann fest, dass es irgendwo in der Ecke rumliegt.
Ja.
Und dann auch so dieses, glaubst du, dass er uns das glaubt, dass wir das verloren haben? So, ja. Ja, das ist auch, das läuft auch so nebenher. Die beiden machen ja so eine Nebenschulung, um quasi die nächsten, nicht eine Schulung, sondern so ein bisschen so Tests ablegen, ja?
Genau, das halt ein bisschen ein Rang aufsteigen von Detective zu Sergeant.
Okay. Und das passiert ja auch am Ende, oder? Also nur einer von beiden wird Sergeant.
Ne? Genau, Herc hat eigentlich hat irgendeine gute Nachricht bekommen, ich glaube seine Punktzahl von dem Test oder so, und hat sich halt gefreut, und dann wurde aber abgelehnt und Carver wurde halt angenommen. Und warum wurde Carver angenommen? Obwohl sein Testergebnis nicht so.
Weil er der Snitch von dem DevOp war. Nee, heißt das, war das der?
Deputy Ops, genau. Deputy Royce. Ops.
Ja, okay. Ja, das habe ich zum Beispiel auch so, als es aufgedeckt wurde, realisiert, dass es zum Beispiel, dass auch hier der Abteilungsleiter quasi auch so ein bisschen getestet hat, welche Informationen quasi bei dem Deputy Ops ankommen und welche nicht.
Genau.
Und danach quasi dann ausschließen konnte, wer es war.
Richtig.
Ja, ja. Ja, ganz spannend. Genau, und dann gibt es noch, also wir haben jetzt die Superin gehabt, die so ein bisschen am Wackeln ist. Und dann gab es noch Wallace, der.
Oh, Wallace.
Der beschlossen hat, gegen dir auszusagen. Und dann quasi erstmal zu seiner Großmutter geht aufs Land und es da aber nicht aushält.
Genau.
Wieso hält das dann nicht aus? Weil er einfach, weil er es langweilig findet. Oder gab es
Weil er es langweilig findet und.
Wie doof muss man denn sein eigentlich?
Ja, genau. Und dann kommt er halt zurück und dann sagt er halt zu D'Angelo auch so: This is me, yo. Und kriegt das dann halt alles irgendwie so ein bisschen ab. Auch von seinen besten Freunden, wie man meinen mag, was halt auch eine krasse Situation ist, die das halt auch irgendwie nicht wirklich wollten. So der Brody hat sich halt so ein bisschen gezwungen. Hat dann halt.
Witzigerweise, wobei ich das Gefühl hatte, Brody wird ja eher dargestellt als derjenige so, wir müssen das tun. Von Stringer so diesen Auftrag bekommt und sich dann auch so, na klar mache ich das, und auch so ein bisschen derjenige ist, der ihn auch so ein bisschen anschwärzt.
Ja.
Ja, und der Meinung ist, dass er irgendwie mit harter Hand regieren muss. Und der bessere Kumpel von Wallace, der
Poot.
Quasi eigentlich derjenige ist, der sagt, warum müssen wir das jetzt nochmal genau machen? Also eher, dass er ein bisschen das nicht so cool findet.
Und dann tauschen sich in der Situation die Rollen quasi.
Genau. Und auch eine Situation, als dann passiert ist, war mir bewusst, dass es passiert. Und dann habe ich gedacht, dass es mich mehr trifft. aber hat mich dann auch gar nicht so sehr getroffen, wie ich
das befürchtet habe. Das ist halt diese absolut nüchterne Delivery von dieser Serie. Also du wirst schon meinen, dass diese ganzen Situationen dich irgendwie mehr mitnehmen würden, wenn sie halt ein bisschen Hollywood-mäßig inszeniert werden, oder?
Ja, ja, also ja, wahrscheinlich ist, es wird ja immer wieder darum geredet, dass es irgendwie Authentizität und auch so diesen fast schon, also es wirkt eher wie eine Dokumentation und bei einer Dokumentation ist es ja, also wenn du Leute einfach filmst und wenn du diese Jungs einfach filmen würdest, dann würdest du ja, also du kannst ja nicht in deren Kopf schauen, das heißt, du siehst nur das, wie sie sich irgendwie gegenseitig geben und so die, also es gibt schon viel Character Building, aber das Character Building, dass ich jetzt sage, der arme Kerl, das, also natürlich ist es super tragisch in der Situation, ja, und es ist auch super gespielt, wie er sich dann auch einpinkelt und irgendwie der eine das nicht will und er es heulen anfängt und nicht weiß, was er machen soll. Und dann realisiert man ja auch, der Typ ist halt irgendwie 16 oder so. Ja. Also das ist halt auch weit davon entfernt, dass er jetzt irgendwie so ein krasser Gangster ist, der das jetzt irgendwie cool macht. Der dealt halt ein bisschen auf der Straße, ja. Also mehr macht er ja auch nicht. Und aber es ist jetzt nicht so ein, klar, es ist halt auch nicht so dargestellt wie so ein, wow, das macht mich jetzt irgendwie fertig. So, ja, also ich werde nicht das letzte Mal erwähnen, aber das ist natürlich nicht vergleichbar, das ist eine ganz andere Level an Serie und die funktioniert auch ganz anders, aber keine Ahnung, es gibt Situationen, wo Breaking Bad Leute das Leben verlieren, die ich gefühlt glaube, dass die vielleicht einen ähnlichen Sympathiecharakter haben, weil Wallace ja schon eine Figur ist, die ich sympathisch fand und wo ich mir gut vorstellen kann, dass jemand, der die Serie schaut, die sympathisch findet und die auch den Sinn hat, sympathisch zu wirken.
Ja, genau.
Ja? Wo vielleicht irgendwie sein, der ich habe schon wieder den Namen vergessen, Poot und der andere, Brody. Dass er quasi, glaube ich, eher schon das Gefühl, also er ist ja so ein Charakter, der dafür gemacht wurde, um irgendwie unsympathisch zu wirken. Also der wirkt jetzt nicht so, als würde ich da immer Bro sein wollen, ja. Ja. Okay, die beiden ziehen es durch und das fällt ja so ein bisschen auf, als sie quasi den letzten Raid machen. Also sie machen ja am Schluss nochmal so einen, also wir hatten jetzt eben einmal diesen Dope-on-the-Table-Raid, wo einfach alle hochgenommen werden. Und dann gibt es nochmal so ein kumuliertes, okay, wen können wir alles hochnehmen, gegen wen haben wir alles Haftstrafen. Und dann gibt es ja den Versuch, einen Deal mit dem FBI zu machen.
Genau.
Erklär mal, was da passiert ist.
Na,
das passiert noch alles, bevor Wallace erschossen wird, glaube ich, ne?
Nein. Das passiert in der 12. oder 13. Folge.
Okay.
Nachdem dann halt so klar ist, wen die halt so dran kriegen können und die haben Avon halt irgendwie hochgenommen und so und der sitzt da jetzt halt und wartet halt, bis seine Bail bezahlt ist und so und währenddessen gehen halt die Case-Leute, unser
zuvor
Team
wird,
quasi.
Zuvor wird D'Angelo noch hochgenommen, weil er Drogenkurier spielt, ne?
Richtig, genau. Das
ist einfach mal essentiell, weil das ja der Punkt ist, wo dann D'Angelo auf den Punkt kommt und sagt, okay, klar, ich will nicht mehr mit diesem Lawyer sprechen, ich will nicht in den Knast gehen, ich will, dass es jetzt sofort aufhört, ich will aussteigen, richtig, ich sag euch alles, was ihr wissen wollt.
Richtig.
Dafür will ich aber irgendwo anders hin und will irgendwie
das volle Programm. Seine arme Anwältin im Verhörraum.
Ja, auch eine schöne Szene, wo auch, also auch wieder was, wo ich fand, sehr authentisch, dass du halt eine, sie ist wahrscheinlich, also es gibt ja diese Pflichtverteidiger, sie ist wahrscheinlich irgendein random Pflichtverteidiger, die wahrscheinlich durch Zufall jetzt gerade so einen großen Case auf dem Tisch liegen hat. Also normalerweise ist sie halt irgendwie, ich spiele jetzt was irgendwas in sie rein, was ich nicht weiß, aber eigentlich ist sie wahrscheinlich irgendjemand, der einfach kleine Cases irgendwie an den Start bringt und auf einmal ist sie da mit diesem mehrere Mordfälle Drogenkartell irgendwie konfrontiert und ist
genau
dementsprechend
das
auch schockiert und ein bisschen überfordert.
Richtig. Und mit den Informationen, die sie dann halt von D'Angelo bekommen, wollen sie halt versuchen, zum FBI zu gehen, halt wieder hinter den Bossen vorbei so. Der McNulty hat ja da seinen Kumpel, den Fitz, den FBI-Agenten, der halt auch im früheren Verlauf der Staffel halt schon mehrmals sagt, irgendwie, ja, hier so 9-11, so Drogencases machen wir nicht mehr wirklich und so.
Ja, yeah, genau.
Aber dann sagt er in der Situation halt irgendwie, ja, zeig mal her. Klingt ja ganz schön krass. Und was war dann die Situation beim FBI direkt? Warum wollten die nicht haben?
Ja, sie wollten, das FBI meinte, sie können den Fall nur übernehmen, wenn da quasi eine, also sie haben dann so aufgezählt, in welchen Fällen sie quasi einen neuen Fall, in welchen Situationen sie einen neuen Fall aufnehmen dürfen. Und das ist halt Terrorismus und bla 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 und aber halt auch irgendwie Conspiracy und Verschwörung.
Ja.
Also auch so von Politik. Und
ach genau, und dann geht es halt nämlich einen Schritt weiter. Dann
geht es um die Zahlen, um wer von wem Geld bekommen hat. Und dann gibt es dieses Meeting, wo sie das quasi, und worum geht es ihnen? Also warum wollen sie mit dem FBI zusammenarbeiten? Weil sie von denen irgendwie Ressourcen haben wollen oder so, ne?
Richtig, weil sie halt in ihrem Department halt nicht weiterkommen, weil keiner will, dass dieser Case weitergemacht wird, weil, wie wir gesehen haben, hat auch der Royce halt irgendwie so seine Beziehung mit dem Clay Davis, mit dem Senator und so, und der macht ihm auch ordentlich Dampf unterm Arsch irgendwie. Das ist nach dem Gespräch mit Daniels, wo er sich über Daniels aufregt, der Clay Davis, wo er sagt halt irgendwie, du drehst jetzt nicht mehr nur mit mir, sondern auch irgendwie mit dem Budget-Department, mit dem Bürgermeister und so. Also krieg einen Arsch hoch und mach diesen Fall zu. Und da will das Team halt irgendwie natürlich nichts von wissen. Die wollen halt diesen Case weitermachen, weil halt schon ziemlich deep geht. Und dann will dieses FBI, diese Korruptionsdings-Abteilung, die wollen dann halt Avon und Stringer nicht irgendwie einbuchten, sondern wollen jetzt Informanten nehmen, um an einen dicken Fisch zu kommen.
Genau.
Und das will halt irgendwie auch keiner, weil die haben ihre Strafe halt irgendwie verdient.
Weil quasi, willst du das ein Level weiterschieben, dann könnte es gut sein, dass quasi die beiden, die du eigentlich in den Knast bringen willst, diejenigen sind, die dann mit einer Bewährungsstrafe oder mit irgendwas Niedrigem irgendwie wieder rauskommen, weil sie halt dann irgendwie snitchen. Auch so eine Milchmädchenrechnung. Also gehen wir davon aus, dass es so ist, dann könnte es so sein, dass es so und so. Und da haben die keine Lust drauf. Und meiner Meinung nach ein bisschen überzogene theatralische Abgang mit irgendwie noch 3-4 Fuck Yous hinterher. Und dann
das ist McNulty, wie er lebt und lebt.
Okay. Und damit ist dieser Mini-Subplot auch dann schon wieder sofort erledigt. Das ist so ein bisschen da und dann ist es wieder weg.
Richtig, genau. Keiner will den Fall so wirklich haben. Aber die haben halt noch irgendwie Zeit auf ihrem toten Wiretap. Und auch diese witzige Szene, wo Royce irgendwie zu Daniels sagt, wer waren nochmal die beiden Schnarchnasen deinem Team, Freeman und Prespolewski? Behalt die mal. Und dann weiß er natürlich nicht, dass die dicken Fische in dem Team sind irgendwie.
Okay.
Und ihren Stuff machen.
Gut. Dann so. Abschluss des Ganzen ist im Endeffekt, sie haben die verschiedenen Anklagen gegen die verschiedenen Leute. Gegen Stringer gibt es nichts, weil, genau, das ist ja der Witz, dass quasi Wallace ist derjenige, der Stringer in den Knast bringen sollte. Der ist ja nicht mehr am Leben. Und D'Angelo knickt dann auch ein. Auch eine schöne Szene, wo er quasi von seiner Mutter besucht wird.
Ja.
Und die habe ich ganz gern gemocht, weil ich dann so ein bisschen die Hoffnung aufgemacht habe, weil da ist, wird mir auch erst bewusst, weil sie so von der Family redet, dass es ja da mehr gibt. Also es ist ja nicht nur Avon und D'Angelo, sondern da gibt es ja wahrscheinlich wirklich so eine Familie und er, D'Angelo sagt, also die Mutter sagt ja auch in dem Gespräch und D'Angelo sagt es auch später, dass quasi, also vorher glaube ich, dass sein Großvater irgendwie auch schon ein Name war, den dann auch alle Polizisten kannten im Raum. Und dass das halt, er da halt nicht rauskommt, das erklärt ihm die Mutter so, das funktioniert richtig, nicht so, das ist unser Lebensstil und wenn du jetzt das einknickst, dann geht's uns allen schlecht und wen gibt's noch sonst außer Familie? Also so relativ trocken und da habe ich so die Hoffnung aufgemacht, dass es dann halt so eigentlich, es wäre ganz geil, wenn quasi diese Familiengeschichte nochmal so oben drauf gesetzt wird. Also so eine Ebene mehr, was gibt's da noch, wer macht da noch mehr? Ist das ganze Reichtum tatsächlich nur durch die paar Drogengeschäfte verstanden? Gibt's mehr Drogengeschäfte? Ist es vielleicht dieses Project mit Dealen mit ein bisschen, also das ist auch so ein Gedankengang, den ich ein paar Mal hatte. Kann man wirklich so viel Geld machen, indem man irgendwie mit vielleicht 5 Dealern oder vielleicht lass es ein Dutzend Dealer sein, in einem Ghetto für ein paar Dollar irgendwie ein bisschen Koks und ein bisschen Heroin verkauft? Oder ist es tatsächlich, steckt da noch mehr dahinter?
Also es steckt, eine so Familien-History-Lesson bekommt man jetzt nicht mehr so.
Ja, nee, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Aber halt, man kriegt ja schon irgendwie einen Wind, wo das Geld denn so hingeht. Er kauft halt diese ganzen billigen Grundstücke und verkauft sie wieder und Preis hochtreiben und der ganze Kram.
Ja.
Also die sind da schon ordentlich am Kohle machen und halt diese Korruptionsgeschichte mit den Politikern. Und dann an einem Punkt bricht ja Freeman auch zu Daniels runter, wie viel Kohle die denn so am Tag und im Monat machen. nur durch die Drogen. Und das waren ja so 1 Million im Monat.
Mhm, stimmt, ja.
Also da kommt schon einiges bei rum.
Ja. Wir sind ein bisschen unstrukturiert hin und her gerannt.
Das passiert. Es sind passiert. Ja auch viele Stränge, die sich irgendwie...
Es sind viele Stränge, die passieren. Und wir haben lustigerweise, die Staffel hat ja auch nur 13 Folgen. Und da wir schon die ersten 7 irgendwie so beackert haben, ist tatsächlich so die zweite Hälfte relativ viel Wrap-up, relativ viel. Also es steigert sich so zum Höhepunkt hoch. Das würde ich mal behaupten, ist dann so ein bisschen der Teil, wo sie dann... Wallace erschießen, alle Leute einsacken. Es gibt dann diese Szene, wo sie in dieses Strip-Lokal gehen und dann alles mitnehmen. Also, aber es, alles ist schon weg. Also Avon und Stringer wussten, dass sie irgendwie kommen werden. Haben nur den Safe da gelassen und auch eine schöne Szene, wo er sagt: So, okay, den Safe bekommen wir nicht raus. Wie viel ist noch im Safe? Irgendwie so und so viel, $1,000, $150,000, glaube ich. Ja, mach ihn auf, weil...
no sense in ruining a good safe.
Genau. Auch, also sie werden es eh aufbrechen, dann können wir es auch ja aufmachen. So, ja?
Richtig. Ich glaube, wir können noch mal Omar ansprechen.
Ja.
Der hat denen ja auch wieder helfen wollen, hat dieses Parley, dieses Gespräch mit Stringer gehabt, wo halt Stringer einfach mal alles und nichts gesagt hat. Irgendwie,
ich glaube, das Shootout hatten wir auch nicht, ne?
Das Shootout hatten wir auch nicht. Er hat ja versucht, Avon zu erschießen, mit Hilfe von Proposition Joe, wie er heißt. Den werden wir in Zukunft noch öfter sehen.
Wer ist Proposition Show?
Der große Dicke, der auch beim Basketballspiel dabei war.
Ah, okay.
Das Basketballspiel auch übrigens, großartige Folge,
ja,
wo
ja.
Daniels an Barksdale vorbeifährt.
Ja.
Schöne Szene.
Auch da so dieses Basketballspiel und dann die Cops, die dann da so in der Basketball-Crowd irgendwie stehen und das dann auch so anschauen und dann auch irgendwie so irgendwie dann auch so dazugehören. Also was ich meine, das ist das hat so ein bisschen verschwommen. Es hat mich ein bisschen erinnert an die Szenen, wie die zwei Jungs der Bark ist der Ding, Brody, also Brody ist, wird ja von denen ein paar Mal hochgenommen und da gibt's ja auch so eine Szene, wo sie Billard spielen und so und dann richtig, eigentlich auch
die schon haben schon so, eine Beziehung, die drei.
Ja, genau, beziehungsweise oder auch die Szene, wo sie dann zum vierten Mal versuchen hochzunehmen und er dann sagt dann so, ja nee, ich hab nichts und bla bla, ach so, könnt ihr mich noch irgendwie zu meiner Großmutter fahren, die wohnt da hinten, so, also da auch so die zwei, die dann halt so das Basketballspiel mit anschauen irgendwie und das fand ich irgendwie auch ganz nett.
Ja, richtig. Ja, der Omar trifft sich halt in Proposition Joe, gibt ihm halt irgendwie einen Sack voll Drogen von Avon und sagt halt irgendwie, setz mich mal mit dem Typen in Verbindung. Und dann wird halt irgendwie ein Gespräch mit Stringer vereinbart und da trägt Omar halt ein Abhörgerät, aber lässt sich halt nichts holen, weil Stringer halt der vorsichtigste Motherfucker ever ist. Und da dann halt in diesem Gespräch halt die eine kurze Schlüssel-Exchange, wo halt Omar sagt, okay, dann lassen wir die Sache jetzt sein, wenn ihr mir so $5,000 bis $10,000 gebt. Und Stringer halt sagt, dann sprechen wir nochmal rüber, komm irgendwie nochmal vorbei, kontaktieren uns nochmal. Und er dann in dem Moment checkt, wie Omar halt später sagt, irgendwie hätten die jetzt gesagt, irgendwie sei froh, dass du am Leben bist, scheiß auf dein Geld, verpiss dich mal. Dann hätte er gesagt, okay, wir sind straight, aber die haben jetzt halt gesagt, irgendwie, ja, lass uns über das Geld nochmal reden. Und die wollen ihn ja dann hochnehmen, sozusagen, umbringen. Und deswegen haut er ab nach New York mit dem Bus.
Mit dem Bus.
Und er muss halt nochmal zurück, weil er ja Zeuge in diesem einen Mordfall ist, Bird. Der den, der am Anfang diese, den Hausmeister erschossen
hat. Ah ja, genau, der behauptet ja, dass er das gesehen hat.
Richtig, genau. Und die Storyline, ohne groß zu spoilern, die Storyline und auch die Angelo-Storyline werden wir in der zweiten Staffel weiter beobachten können.
Welche soll denn noch?
Die Angelo.
Ah ja, okay. Genau, weil die Angelo ist dann, das weiß ich gar nicht, der wird nicht freigesprochen, ne? Der kommt auch schon.
Der wird nicht freigesprochen, der ist in Gewahrsam, bis er halt aussagen kann und so weiter.
Aber die Angelo weigert sich doch aufzusagen.
Weigert
also er
hat ja alles, was
oder er ist sagt. Es ist noch nicht, er hat ja gesagt, aber es
genau,
ist
ja
quasi
erst mal nicht, so off the record war es.
Off the record war das quasi und er sagte ja damals, er kann alles, was wollt ihr wissen und dann hat er quasi alle Informationen, die er so hatte, auf den Tisch gelegt und dann darauf folgend war dann quasi, okay, dafür können wir das und das für dich tun. So, das ist ja so ein bisschen die,
richtig,
sag uns, dass du uns was bieten kannst, sonst können wir dir nichts anbieten.
Ich glaube, er wird in ein Gefängnis verlegt, was halt weit weiter weg ist von Baltimore.
Und da kommt ja dann die Mutter zu Besuch.
Richtig, und den Quengs bleibt er, und wie er halt gesagt hat in dem Gespräch auch, dass er die 8 Monate, die er wegen dem anderen Mordfall vom Anfang im Gefängnis war, war er irgendwie freier als draußen in der Drogenwelt. Mhm. Und dann sitzt er da halt jetzt seine Zeit ab.
Okay. Okay, also es ist jetzt noch nicht so hundertprozentig klar, ob er, also ich habe das jetzt so den Eindruck gehabt, dass
er. Ich glaube, er will wirklich nicht aussagen. Ich
glaub, er nicht aussagen will, genau. Ja. Weil sonst hätten sie ja wahrscheinlich locker und lässig alle hochnehmen können. Und das konnten sie ja nicht. Also sie konnten richtig. Ja wieder, und auch Avon ist nur hoch, wegen was wird er angeklagt?
Wegen ein Kilo Koks sowas, ja. Intent to sell, glaube ich.
Ja, sowas.
Irgendwie so. Auf jeden Fall halt Possession, also Drogenbesitz. Mhm. Ein Kilo Koks, und dann bekommt er seine Viertelmillion Bail. Mhm. Wie heißt das auf Deutsch, Gott verdammt, Bail? Nicht Bewährung.
Nicht Bewährung, sondern ich weiß es auch gerade nicht. Das war nicht so wichtig. Das Geld, was man bezahlt, um rauszugehen.
Richtig, genau.
Das bekommt man nicht wieder, oder bekommt man das bekommt man wieder, wenn man quasi bis zum... Das ist eine
gute Frage.
Ich glaube, das ist so ein bisschen, da geht es um den Zeitraum zwischen Kaution.
Kaution,
richtig. Zeitraum zwischen du wirst festgenommen, mhm, und die Anklage findet statt. Und wenn kein Flucht, keine konkrete Fluchtgefahr oder keine konkrete Gefahr von er will weiter Dinge tun besteht, dann kann man quasi auf Kaution wieder freikommen, und mhm, dieses Geld geht flöten, wenn man quasi nicht zum Gerichtstermin auftaucht.
Richtig, genau. Mhm. Und danach gibt es halt dieses Treffen mit ihrem Anwalt, Stringer, Avon, und der Anwalt, der Levy, mhm, was halt auch ein interessantes Gespräch ist, wo sie halt drüber sprechen, wie sie das jetzt alles machen und so. Und dann ziehen sie in dieses Bestattungshaus,
ja.
Ziehen sie da ein, was halt auch ein ziemlich witziges Szenario ist. Und da trotzdem direkt paranoid sind, von wegen.
Ja, und es passt ein bisschen besser, finde ich, zu Stringer als zu Avon, weil ja, zu Avon passt es irgendwie, dass er halt es auch ein bisschen geil findet, in einem Striplokal abzuhängen.
Richtig, genau.
Und zu Stringer passt eher, der ja auch irgendwie in dieses College geht und irgendwie Wirtschaft studiert und mhm, diesen Copyshop hat, dass er das seriös machen will und ja, das für ihn halt noch viel unauffälliger ist, in so einem Bestattungshaus zu sein, genau, als in einem Striplokal, ja. Okay, genau, die kommen alle in den Knast, und Weeby wird gefasst. Wie kommen sie auf den?
Weeby. Achso, die Informationen haben es von D'Angelo bekommen, wo Weeby ist.
Ja, wir wissen, dass er in Philadelphia ist, aber es gibt noch irgendwas, es gibt irgendwie noch irgendwie so eine, dass sie die Adresse rausfinden, das weiß ich aber gar nicht. Da tracken sie, glaube ich, auch irgendwelche Telefonnummer wieder hinterher.
Ja, genau, das kann sein.
Und Weebay wird quasi des Mordes angeklagt und bekommt die auch eine super schöne juristische Verdrehung im Endeffekt. So wie ich es verstanden habe, bekommt er quasi nicht die Todesstrafe, mhm, aber er bekommt auf jeden Fall lebenslänglich, mhm, wenn er gesteht. Mhm. Und dadurch gesteht er einfach alle Morde, die ja, so ein bisschen auf dem Tisch liegen. Auch die, richtig, die er offensichtlich nicht begangen hat. Also er ja, macht auch Fehler beim Aussagen und so. Mhm. Aber damit ist quasi bei allen Mordcases ein Haken dran.
Ja.
Und für ihn ist es halt egal, ob er wegen 5 Morden oder wegen 20 Morden lebenslänglich bekommt. Der bekommt dann lebenslänglich. Also das, genau, Thema ist für ihn im Endeffekt erledigt.
Richtig. Und ebenso coole, auch die Szene davor, wo Weeby noch nicht dabei ist, wo sich halt die Anwälte und die Detectives unterhalten, wie es mhm, alles ablaufen wird und mhm, so. Mhm. Gibt es ja davor noch mal die Szene mit diesem Savino, der mit Orlando diesen Deal abziehen mhm, wollte, auch mit dem Anwalt. Wo er halt irgendwie alles verdreht und dann halt sagt, guck mal, ihr habt eigentlich gar nichts.
Ja.
Und hat all da sitzen.
Genau. Und er muss auch in den Knast. Also es müssen viele Leute in den Knast.
Außer der Anwalt.
Außer der Anwalt und Stringer.
Ja.
Also eigentlich sind alle hochgenommen worden, außer der Anwalt und Stringer.
Genau, und diese kleine Crew aus der Pit, also hier Brody und Putin und so natürlich.
Die haben ja auch nichts. Die bleiben beide bestehen. Und genau, dann kommen wir mal ein bisschen zum Ende, was quasi jetzt so vielleicht können wir noch ganz gut über Gregs reden, das haben wir auch irgendwie ignoriert. Sie wacht dann wieder auf, mhm, und hilft auch quasi bei der Aufklärung von den Shootern auf sie und identifiziert mhm, Weeby, aber halt Little Man nicht.
Ja.
Und auch hier wieder schön, der Bank versucht ihr klarzumachen, dass sie doch jetzt den anderen irgendwie mhm. auch noch identifizieren sollte. Und sie weigert sich aber, weil ja. sie sagt so, nee, das ist also ein bisschen Polizeikodex irgendwie. Sie will nicht quasi was aussagen, was sie Richtig. Nicht weiß. Und was im Endeffekt auch egal ist, weil Little Man ja nicht mehr am Leben ist.
Richtig.
Genau. Und dann genau, jetzt die End das Endsetting. Also der Case Avon Barksdale ist dann eigentlich abgeschlossen.
Richtig, also genau, das Team wird auseinandergebrochen.
Und das finde ich zum Beispiel auch eine ganz interessante Idee bei dieser Serie. Dass jetzt, davon habe ich ja schon viel gehört, dass quasi jede Staffel so ein bisschen ihr eigenes Setting hat und die anderen Settings quasi so ein bisschen losgelöst sind davon. Mhm. Und es wird quasi jetzt nicht irgendwie, der normale Reflex wäre ja quasi, man macht so einen krassen Twist oder irgendwie so ein krasses Wow, damit haben wir ja gar nicht gerechnet, dass das auch noch passiert. Und dann kann man das damit in die nächste Staffel heben. Aber das passiert jetzt erstmal nicht, sondern es ist eigentlich. Es wird ein Haken dran gemacht. Die Polizisten wissen nicht genau, ob sie jetzt happy sein sollen oder enttäuscht sein sollen. Ich glaube, viele sind schon so als sie merken, dass es nicht mehr weitergeht, gerade die beiden, ich habe die Namen von den beiden wieder nicht im Kopf, die beiden Muscles. Ich nenne sie immer The Muscles, weil die so die Drogencops waren, die für Straßen
unterwegs waren. Achso, Carver und Herc.
Genau. Gerade die beiden, Carver war ja so ein bisschen so, okay, das war der größte Case. Oder der erfolgreichste Case, den ich jemals abgeschlossen habe.
Achso, nee, das war der andere, das Sidwell.
Ah, das war der am Anfang so ein bisschen den auch Junkie so undercover gemacht hat.
Genau.
Wow. Genau. Die wichtigsten, also Freeman wird versetzt in Homicide.
Richtig.
Was so ein bisschen das Gute ist, was passiert ist, weil er ja im Endeffekt eigentlich, glaube ich, schon mega Bock drauf hat, da wieder zu arbeiten und darf jetzt da quasi an der Seite von Morde aufklären.
Was halt auf dem Papier schon mal ein großartiges Team ist.
Auf jeden Fall. Darauf bin ich sehr gespannt. Grex ist tendenziell immer noch im Krankenhaus und ihre Freundin wünscht sich, dass sie aufgrund dieser Schießerei quasi ihren Job niederlegt, aber so wirklich Bock hat sie darauf nicht. Herc und Dings sind jetzt immer wieder im Drogendezernat und haben aber dann quasi eigentlich schon fast ihre Counterparts, ja?
Also ja, genau.
Zwei so junge Rookie-Cops, denen sie dann erstmal so großflächig erklären, wie der Richtig. Shit läuft und so. Und
am Anfang halt noch irgendwie, ja, hier Street-Rips und Hua und dann, genau. Wir machen hier so einen Scheiß nicht, wir machen hier dicke Cases.
Genau.
Ganz großartig.
Ganz nett. Was hat's denn mit diesem Daniels auf sich?
Du meinst, der hat Dreck am Stecken?
Darüber haben wir, glaube ich, letztes Mal schon geredet, so ein bisschen, ne? Also der hat ja irgendwie.
Ja, ich habe es auch noch mal kurz nachgelesen, viele Details weiß man darüber nicht, aber er hat halt eine FBI-Akte wegen Korruption. Mhm. Und so der Grund war, warum er da so irgendwie aufgefallen ist, dass er irgendwie mehr, wie heißt das, wenn man nicht flüssiges Vermögen hat, also nicht Barvermögen, sondern irgendwie Anlagen so? Er hat halt mehr Kapital als irgendwie ein Lieutenant, also ein Polizist von seinem Rang irgendwie haben sollte. Und dann wurde halt irgendwie investigiert. Mhm. Und sein Chef weiß es halt und hat irgendwie die Akte und kann ihm da auf die Füße treten, wenn er will.
Genau.
Aber das ist dem Daniels dann letztendlich auch egal gewesen.
Richtig. Und was passiert mit Daniels? Daniels ist einfach wieder Drogendezernat.
Richtig, der ist der wieder Lieutenant.
Lieutenant. Klar, ganz wichtig, Stringer führt die Geschäfte weiter.
Ja.
Da habe ich mich auch gefragt, weiß man, inwiefern Stringer und Barksdale verbandelt sind? Weil, mal so ganz doof in den Raum gefragt, irgendwie, werden ja alle hochgenommen außer er. Mhm. Also, dass die Idee nicht aufkommt, dass er vielleicht derjenige ist, der da irgendwie.
Ach so, nee, da ist.
Das ist einfach Brotherhood
die
so.
Ja, die sind quasi wie Familie.
Verstehe.
Ja.
Das traut er ihm einfach nicht zu, sagen wir mal so.
Richtig.
Ja. Weil er ist ja so ein gewiefter Typ, also da könnte man ja eher. Auch ein Punkt, wo ich. Hätte ich vielleicht witzig gefunden, wenn er so ein bisschen intrigiert hätte. Also eher so bewusst an dem Stuhl von Barksdale gesägt hätte. Aber es ist anscheinend nicht passiert. Oder noch nicht. genau, und dann ganz wichtig, McNulty heißt er, ne?
McNulty
heißt er. Ich sag mal, wir sind da schon nicht wirklich immer.
Ich hab's immer noch nicht verstanden, warum McNulty am Ende bei einem Boot ist, weil er anfangs gesagt hat, er will nicht auf dem Boot und Freeman ihm klipp und klar gesagt hat, sag, wo du hin willst und nicht, wo du nicht hin willst, wenn die dich fragen, wo willst du nicht hin.
Stimmt.
Genau. Ich habe das nicht verstanden, warum er dann trotzdem auf dem Boot landet. War er einfach dumm, hat das nicht gecheckt, mag er die Challenge.
Oder vielleicht wusste das der seine Vorgesetzten schon, dass er da keinen Bock drauf hat.
Oder sowas.
Also er wird auf jeden
vielleicht Fall. Vielleicht wird es am Anfang der zweiten Staffel auch nochmal erklärt, ich weiß es nicht mehr genau, aber kann sein, dass es da rauskommt.
Also er wird auf jeden Fall strafversetzt, was irgendwie auch eine interessante Situation ist, weil er ja im Endeffekt derjenige ist, der so für den Zuschauer derjenige war, der am Anfang der Staffel irgendwie keinen Bock darauf hatte, auf dieses, man schaut weg, man will die Zusammenhänge nicht sehen und irgendwie auch so über bürokratische Leichen geht, ja,
ja.
So, ja, also nicht buchstäblich, sondern eher so metaphorisch, um diesen Case irgendwie hinzubekommen. Und dieser Case ist auch in irgendeiner Weise erfolgreich. Er wird auf jeden Fall auch als erfolgreich verkauft.
Ja.
Ja. Und trotz all dem hat es ein Nachspiel, dass er irgendwie gegen die anderen gemotzt hat und wird einfach als aufhüpfiger Kopf strafversetzt. Und zwar in die Hafenpolizei. Ist das richtig?
Ja.
Sowas ist es, ne?
Sowas ist es. Also halt irgendwie die Hafenabteilung von der eigentlichen Polizei. Also es ist nicht Küstenwache, aber.
Sowas, ja. Und auch so nicht im Anzug Homicide-mäßig, Detective-mäßig, sondern ja. So in Uniform, ja.
Muss es quasi der normale irgendwie Patrol-Cop, nur halt auf einem Boot.
Ja, ja, freaky. Genau, das ist quasi so ein bisschen das Endstück. Kann man jemanden vergessen?
Ich weiß nicht, halt. Wie gesagt, Bubbles, aber der ist halt noch nicht so wirklich relevant. Der hat eine tolle Story, finde ich, aber der ist noch nicht so relevant.
Genau, Bubbles, darüber hatten wir es auch vorhin kurz, bekommt ja von will ja quasi clean werden und seinen Shit together bekommen. Mhm. Und
da fährt man halt mehr so der Familie. Er hat halt eine Schwester, die eine Tochter hat, seine Mutter ist tot, er hat einen Sohn, der mit der Mutter weggezogen ist, also den die Mutter mitgenommen hat und all so Sachen. Übrigens, sein, ist jetzt faktisch noch nicht der Fall, aber sein Sponsor da halt, der andere Typ, der halt die Rede gehalten hat bei diesem bei diesem Meeting,
ja.
Und der auch bei ihm auf der Bank gesessen hat, ist keine andere als Country Folk Singer Songwriter Steve Earle.
Ah, okay. Witzig.
Richtig. Und Spoiler, ein Song von ihm lässt quasi die zweite Staffel ausklingen.
Oh.
Das ist ein wunderschöner Moment, den gucke ich mir auch manchmal auf YouTube einfach nur so an.
Okay, alles klar, mal schauen, wo wir da noch hinkommen. okay, und Gregs bietet
Bubbles
also will ihn mit Geld unterstützen und meinte so, er soll sich bei ihr melden, was er nicht kann, weil sie erschossen wurde. Daraufhin wird er als hochgradig verdächtig eingeschätzt, ja. Weil er sich bei ihr mehrmals meldet.
Und er ist völlig verloren in der gesamten Situation.
Genau, das fand ich ein bisschen spannend, weil also er ist zerbricht komplett, weil er diese Polizeigewalt anscheinend dann doch nicht mehr gewöhnt ist, so als irgendwie deren Homie. Und es dauert auch ein bisschen, bis er da wieder rauskommt. Und weil du meintest, er wollte sich ja hängen. Wie meintest du das? Oder habe ich das falsch verstanden vorhin?
Vielleicht habe ich was gespoilert.
Ja, super toll. Danke. Das habt ihr nicht gehört. Ihr habt es gehört. Jetzt haben wir so darauf hingewiesen. Super.
Kannst du den Teil rausschneiden und das andere rausbieben?
Auf gar keinen Fall. genau, und er bekommt dann, nachdem Gregs wieder aufgewacht ist, McNulty bekommt den Auftrag von Gregs, doch bitte das Geld an Bubbles zu geben, und die beiden treffen sich und er beschließt dann aber doch wieder high zu werden.
Richtig. Sieht man das? Ich glaube, man sieht es noch, ne?
Also er geht zu einem Typen und kauft was. Er will erst nur $20 nehmen und dann nimmt er doch alles. Und
wollte ihm auch keiner zuhören. Irgendwie Gregs zum Krankenhaus und am Tag vom Raid geht er halt zu McNulty und sagt ihm noch Dinge so, wer gerade nicht bei den Towers steht und arbeitet. Und versucht ihm halt zu sagen, so, ey, ich bin clean, aber dann geht's halt los, irgendwie Raid, und keiner hört Bubbles zu.
Stimmt. Ja, das ist auch sehr, sehr unterschwellig nur. Also, dass quasi eigentlich, wenn man darauf achtet, merkt man einem, dass Bubbles sich eigentlich so ein bisschen auch in der Szene, wo sie auf der Parkbank sitzen, so ein bisschen eigentlich darüber reden will und eigentlich wahrscheinlich nur darauf wartet, dass McNulty sagt so, hey, mach mal. Und dann auch so die Situation, ich nehme nur $20, wo ich mir dann gedacht habe, was ja schon so super symbolisch ist für fuck it, ich will mir jetzt bloß Drogen kaufen. Ich will die $800 nicht haben. Und dann McNulty noch zu ihm sagt so, ernsthaft? Nimm doch einfach 800, dann kannst du dir noch mehr Drogen davon kaufen. So, also das sagt er nicht, aber so, das ist so die Symbolik irgendwie, finde ich. Und hat sich das damit auch wieder erledigt. Mit seiner Cleanheit, jedenfalls vorerst, hoffe ich. Und Oma comes back. Der kommt ja auch nochmal zurück und macht einen auf dick und raubt am Schluss noch einen, ist glaube ich letzte Szene, raubt er noch so einen Typen aus und sagt so ein bisschen, ich bin wieder da und schick gerade some Money und sowas.
Bist du ja ganz sicher?
Da bin ich mir sehr sicher. Ja, Mister, ich habe die Staffel 4 mal gesehen. Dave, super. Erst spoilern und dann nicht bald Bescheid wissen. Genau, so. That's it.
Ich glaube, die Missy-Szene echt im Fall.
Ist nicht so schlimm. Okay.
Ich habe meine Kopfhörer schon mal auf. So.
Eine Frage, die ich eigentlich habe, ich weiß nicht, ob du mir die beantworten kannst. Das ist jetzt ein bisschen auf dich, ich hoffe auf dein Trivia-Wissen, aber ich habe schon häufig gehört, du hast es auch erwähnt, dass viele Schauspieler Laien-Schauspieler waren.
Indeed.
Hast du da Beispiele aus der ersten Staffel? Also gibt's da.
Brody?
Okay, Brody ist quasi ein ganz normaler Typ gewesen.
Ich glaube, das ist der Fall.
Okay, lustig, weil da hätte ich jetzt wahrscheinlich tatsächlich am einer der wenigsten gedacht, dass er das ist.
Ich glaube, das war so ein bisschen. Er hat ein paar Sachen vorher gemacht, aber das war halt irgendwie sein Sprungbrett, weil den habe ich dann nochmal ab und zu irgendwo in kleineren Rollen nochmal gesehen.
Okay.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er einer von denen war. Die Angelo, glaube ich, auch. Ich habe die Liste jetzt im Kopf, die können wir zum nächsten Mal echt mal rausgraben, weil das ist ziemlich interessant. Was so interessant ist, der dicke Homicide Sergeant, der Jay Landsman, der diesem einen Detective die Visitenkarte zu der Wahrsagerin gegeben hat, den gab es in der Tat wirklich, auch mit dem Namen, Jay Landsman.
Okay.
Der war auch Sergeant Homicide.
Okay.
Und ich glaube, durch seine Stories wurde der Charakter McNulty so ein bisschen erschaffen. Der ist eine Kombination von mehreren Detectives oder sowas. Das Lustige ist, den echten Jay Landsman sieht man später noch als Schauspieler.
Ach, witzig.
Auch in einer Nebenrolle. Nicht wirklich tragend, aber in einer Nebenrolle.
Okay, cool.
Und eigentlich war halt erst so das Ding, ja, Jay Landsman spielt sich in der ersten Staffel selber, aber sie haben festgestellt, dass Jay Landsman keinen guten Jay Landsman spielt.
Okay, cool.
Hast du noch Fragen, Johannes?
Nee, so spontan fallen mir, glaube ich, keine Fragen mehr ein. Also die Laiendarsteller hat mich mal interessiert, ob das doch irgendwie irgendwas ist, was ich jetzt vielleicht nicht verstanden habe. Dann kommen wir mal zum Abschluss. Wie fand ich es denn, um mir selbst die Frage zu stellen?
Aber du hast ja schon gesagt, dass sich deine Meinung ein bisschen geändert hat.
Mhm.
Was ich halt gesagt hatte, dass mit diesen Charakteren, über die man sich kümmert.
Ja.
Richtig. Dass das halt noch so ein bisschen stärker wird, hast du das schon gemerkt? Hast du das schon irgendwie angerissen?
Ja. Und ich glaube, um das nochmal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, es ist natürlich schon für meiner Meinung nach ein bisschen Jammern auf höherem Niveau, wenn ich darüber jammer, weil. Ja. Die Serie macht unglaublich viel richtig und ich werde meinen Teufel tun, mich jetzt da irgendwie gegen die großflächige Meinung des unserer Generation zu stellen. Aber tendenziell gehe ich davon aus, weil ich halt auch HBO-Serien kenne vor allem. Ich glaube, so die einzige vergleichbare Serie, die ich von HBO gesehen habe, ist The Sopranos gewesen. Und da ist es ja auch so, dass man im Endeffekt sich da reinquälen muss erstmal, bis man an einen Punkt kommt, dass man wirklich da mit allen irgendwie mitfiebert.
Richtig.
Und da irgendwie eine Connection aufbaut. Und ich denke, dass es da ähnlich sein würde und solche Tendenzen habe ich schon gespürt. Und die Serie ist definitiv spannender geworden. Sie ist nachvollziehbarer geworden. Ich hatte jetzt, wie gesagt, nicht so die Riesenprobleme, sie zu verstehen, wobei ich auch mit Untertitel geschaut habe.
Ja.
Und da hatte ich jetzt eigentlich überhaupt keine Probleme.
Das ist so das Ding, wenn Leute, also oder wenn ich sage, irgendwie, wenn man es mehrmals guckt, dann versteht man halt mehr Sachen. Das sind eher solche subtilen Sachen, halt so ein bisschen Foreshadowing, irgendwie so Connections zwischen Szenen und dann so Sachen, wie du auch schon gesehen hast, so kleine Sachen, die halt irgendwie später wird, so Callbacks halt. Mhm. Und mir ist jetzt am Ende der ersten Staffel wieder aufgefallen, das spoilert überhaupt nichts, dass die erste Staffel quasi so die Mini-Version der gesamten Serie ist.
Ah, okay.
Verstehe. Auf bestimmte Art und Weisen.
Mhm.
Ja.
Verstehe.
Ja.
Okay, cool. Mhm. So, wollen wir noch irgendwie was so ein bisschen Foreshadowing für die zweite Staffel machen?
Ich wollte dich fragen, was du denn denkst, was jetzt irgendwie, also mit den Leuten, die da sind, was da noch passiert und ja.
Also ich denke mal...
was wäre denn dein... Also erstmal das, was noch mit den Leuten, die wir schon kennen, was mit denen noch passiert und was so dein Wunschszenario für nächste Staffel wäre?
Also ich glaube, dass ich weiß es ja auch schon, dass quasi die nächste Staffel sich so ein bisschen weg vom Drogendezernat Homicide hin so ein bisschen zu diesem Hafen geht. Da, wenn ich jetzt an Drogen denke, fällt mir natürlich sofort ein, irgendwie müssen die Drogen ja nach Amerika kommen. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, vielleicht gibt es da Situationen, dass quasi über Schmuggel irgendwie ein Vehikel gefunden wird. Würde halt auch passen, ja, dass man so ein bisschen irgendwie, dass jetzt McNulty da irgendwie Schmugglern aufs Gespür kommt und vielleicht hat es auch was dann wieder verbandelt mit Stringer zu tun. Was aus D'Angelo wird, würde mich interessieren. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, also ja, er sagt nicht gegen die aus, das heißt, er landet jetzt wahrscheinlich doch erstmal irgendwie im Knast, ich weiß es nicht genau. Wie sich das so verhält, ja, also wie er sich so verhält. Ich habe so die Theorie und Hoffnung, dass sich quasi D'Angelo so ein bisschen als der, also vielleicht, dass es da auch so ein, wenn man jetzt mal diese Drogenkartell-Geschichte irgendwie baut. Wobei ich jetzt nicht das Gefühl habe, das ist jetzt nicht vergleichbar mit Sopranos, dass du das Gefühl hast, dass es da so ein.
Eine Wildcard gibt.
Ja, näher und auch so ein, es gibt so ein Kartell, so eine Mafia-Organisation, ach so, ja, okay. Wo du in der Hierarchie irgendwie und auch innerhalb der Hierarchie irgendwie Konflikte hast, was ja bei Sopranos eine große Rolle spielt, dass man irgendwie ganze irgendwelche sich gegenseitig austricksen will, um irgendwie den anderen in die Panne zu hauen. Das ist jetzt bei der Serie nicht so krass gewesen, meiner Meinung nach. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwie noch Konflikte gibt, weil jetzt gerade, wo Avon irgendwie raus ist, so ein bisschen, und Stringer und D'Angelo ja nicht die Best Friends waren, was ja häufiger vorkommt. Ich denke, dass das Freeman noch sehr große große Situation haben wird, wo er irgendwie der Über-Detective sein wird und geilen Scheiß rausfinden wird. Dass er dann mit dieser Stripperin anbandelt, ist ein bisschen weird. Aber eigentlich ganz nett.
Ja.
Ich kann ehrlich gesagt dir jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie mir sicher bin, dass die und die Sachen passieren. Und ich wüsste auch gar nicht so viel, dass du so ein bisschen auf mich zukommen jetzt eigentlich.
Ja. Es gibt schon ein paar Sachen, die du freuen kannst. So Szenen, die halt in Referenz zu der Serie halt von Fans immer wieder erwähnt werden.
Mhm.
Kannst dich freuen auf einiges. Will ich zu viel sagen, es gibt eine bestimmte Szene, die mir da einfällt, der ich nicht viel spoilern würde, vielleicht aber auch schon, ist egal.
Machen wir nicht. Gut, ich glaube, dann haben wir es, Dave.
Ich glaube auch.
Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend und zu durcheinander. Und wir treffen uns wieder. Wie viele Staffeln, wie viele Folgen hat denn die nächste Staffel?
Das kannst du mal nachschauen, ja, auf jeden Fall mehr.
Das schaue ich mal nach. Hier, The Wire. Season 2, The Wire Season 2, 12 Episoden.
12?
12 tatsächlich.
Ich dachte, sie hätte mehr gehabt.
Das heißt, ich würde sagen, wir machen wieder so die erste Hälfte, die ersten 6 und dann treffen wir uns wieder und dann bequatschen wir mal, was so jetzt in der zweiten Staffel passiert. Wenn ihr aus irgendwelchen Gründen was doof oder gut findet, dann lasst es uns wissen. Es gibt Kommentare in unserem 1024.org Webseiten-Dings. Gibt aber auch so Facebook und so. Wir können uns auch, wenn ihr nicht so auf Kommentare steht, weil das ist bei uns ein bisschen Death Valley ist es bei uns mit den Kommentaren. Kann man uns auch mal eine Mail schreiben oder so, wenn man so ein bisschen konkretes Feedback hat und sich nicht in Trollen stellen will.
Könnt ihr mich privat anmotzen, wenn ich doch offensichtliche Sachen vergessen habe.
Genau, beziehungsweise wenn ihr irgendwie Ideen habt, auf was wir eher eingehen sollten, wenn wir irgendwas verändern sollen, wenn wir irgendwie, wir machen das ja auch zum ersten Mal, Dave, es ist ja auch im Endeffekt auch für uns eine Premiere.
Richtig, ist ja auch für uns das erste Mal.
Auch wenn wir so total sophisticated wirken und das irgendwie so ganz locker und lässig von der Hüfte abspielen.
Wir sind ja quasi schon Podcast-Profis. Mhm.
Quasi. Gut, das war 10, 2, 4 The Wire Spezialreihe Episode 2. Mit Dave
und mit Johannes. Wir grüßen euch aus der Vergangenheit.
Adieu.